Ich darf euch ganz herzlich grüßen von unserer Gemeinde im Gospelhaus in Denkendorf. Wir freuen uns, dass wir mit euch verbunden sind, nicht nur organisatorisch, sondern auch vom Herzen her, vor allen Dingen durch Jesus. Das ist das Wichtigste überhaupt. Dankeschön, das erste Bild ist schon da. Ja, ich habe mir so ein bisschen überlegt, ein bisschen rumgeguckt bei euch auf der Website und was hattet ihr doch in letzter Zeit für ein starkes Programm? Mann, da hattet ihr von unserem genialen Pastor hier, ja, hattet ihr so wichtige Themen gehört wie Gnade und Erfolg, Gnade und Berufung, Gnade und Heiligung, erinnert ihr euch noch? Oh, sehr gut, spitze. Und Olli hat auch noch eine tolle Message losgelassen über kompromissloses Christsein. Super. Und jetzt kommt einfach nur der Herbert aus Denkendorf. Ja, den kennen viele gar nicht so richtig. Und ob man das jetzt als Sommerhighlight bezeichnen kann, ich weiß nicht so recht. Ich bin halt keine große Nummer. Ich bin nicht auf Bibel TV zu sehen und geschweige denn im internationalen Bereich bekannt. Naja, im Vergleich zu manchen so geistlichen Großkalibern komme ich mir eher ein bisschen klein vor. Da bin ich so wie so ein kleines Steinchen im Vergleich zu diesen spirituellen Felswänden in der frommen Welt. Wer bin ich schon? Kennst du diese Frage? Wer bin ich schon? No. Das ist mit den Promptern immer, mit den Präsentern immer so eine Sache. Ist eingeschaltet, aber er tutet nicht. Eins, ah ja, da ist er doch. Gut. Wunderbar. Kennst du die Frage auch? Naja, wer bin ich schon, oder? Also ich kenne diese Frage nur allzu gut. Denn wir Deutsche sind ja Weltmeister im Vergleichen, oder? Fußball-Weltmeister sind wir nicht mehr, aber da sind wir es noch. Und egal, ob du ganz oben irgendwo auf der Leiter stehst oder ganz unten oder vielleicht irgendwo in der Mitte, du wirst immer jemanden finden, der besser ist als du, der größer ist als du, der schöner ist als du, der zu mehr Leuten spricht als du, der eben mehr, besser, größer, weiter ist und so weiter. Und so fragst du dich, und ich? Was ist denn mit meiner Wenigkeit? Und gerade heute im Zeitalter der Social Media, da haben wir das Vergleichen ja auf einen globalen Level gehoben. Wir posten unsere persönlichen Highlights weltweit. Die ganze Welt erfährt, was wir so alles an genialen Dingen erleben und was wir so alles auf die Beine stellen. Und ganz ehrlich, ich bin manchmal ziemlich frustriert, wenn ich Zeit im Facebook verbringe. Manche von meinen Freunden, die sind scheinbar absolute Top-Fotografen und Filmer. Die machen Aufnahmen mit so ganz speziellen Linsen und Filtern und Bildbearbeitungsprogrammen. Wow, da bist du fertig. Da ist ein Sonnenuntergang zu sehen. Ja, und gleichzeitig noch ein Regenbogen drüber. Dazwischen springt noch jemand ganz schön grazil irgendwie durchs Bild. Alles selber fotografiert oder gefilmt mit dem neuesten iPhone natürlich. Außerdem scheint es so, die wären irgendwie alle permanent im Urlaub. Und dann siehst du im Facebook, Instagram oder auf Twitter, dass alle irgendwie total liebe Kinder haben oder auch Enkel. Alle bringen super Zeugnisse nach Hause aus der Schule und die Eltern, die haben nur Freude an ihren Kindern. Oder wenn du verheiratet bist. Ich sag dir, das ist die reinste Katastrophe. Wenn ich da auf Facebook lese, was sich Männer so alles ausdenken, um ihre Frauen zu verwöhnen. Ah, so romantische Wochenende im Wellness-Hotel, 5 Sterne natürlich. Bei uns reicht es für 1 Million nicht, aber okay. Und dann siehst du die Bilder mit einem geschmückten Tisch auf der Terrasse, am Pool, mit Champagner, 2 Gläsern und dazu noch einen fantastischen Sonnenuntergang. Habt ihr das Bild? Und drunter dann der Kommentar von ihr: Oh, mein Mann ist ja so fantastisch und genial. Und ich lese das und denke, du meine Güte, wann habe ich das letzte Mal mit meiner Frau ein Glas Champagner auf dem Balkon oder auf der Terrasse getrunken? Wenn du Pastor bist und anderen Pastoren folgst auf Facebook, dann wird's ganz, ganz, ganz heftig. Bei denen ist der Saal immer, immer gefüllt bis zum letzten Platz. Ja? Ah ja, jede Predigt führt zu zig Bekehrungen und der Heilige Geist manifestiert sich mit vielfachen Gaben. Es werden reihenweise Kranke geheilt, Menschen erleben die Kraft Gottes und jeder Sonntag toppt den vorhergehenden. Da herrscht permanente Erweckung. Und ich frage mich manchmal, und ich? Ja, okay, die Gottesdienste im Gospelhaus, die sind zwar auch gut besucht und auch gesegnet, aber nicht so völlig abgefahren. Mein Dienstwagen ist ein Motorroller. Und immer wieder gibt es Herausforderungen in den Finanzen. Weißt du, wir sind ja so gut, wenn es ums Vergleichen geht. Kennt ihr das auch? Aber das Problem beim Vergleichen ist doch, dass wir alle ziemlich normale Leute sind mit meistens ganz normalen Alltagsproblemen. Stimmt's? Und dann vergleichen wir das mit den Highlights von anderen. Sind wir doch mal ehrlich. Auch auf Facebook gibst du doch fast immer ein Bild ab, das so ein klein bisschen besser ist als der Durchschnitt von deinem Alltag, oder? Aber unser Leben ist doch meistens sehr viel normaler als das, was wir nach außen so zeigen. Habe ich recht? Vielleicht poste ich gerade deswegen so selten was in Facebook. Denn wenn ich da nur irgendwelche Highlights posten würde, dann hättet ihr alle ein völlig falsches Bild von mir und meinem Leben. Ich würde nämlich viele Dinge nicht posten, weil das eben nicht so prickelnd wäre. Zum Glück sind unsere Kinder schon erwachsen. Aber wenn es früher Facebook und Twitter schon gegeben hätte, dann hätte ich natürlich nur schöne Bilder und tolle Berichte von uns als harmonischer Familie da reingestellt. Und wenn ich hätte ehrlich sein wollen, dann hätte ich halt auch posten müssen, dass ich zwar fantastische Ideen und Vorstellungen von Familie und von Kindererziehung hatte, aber in Wirklichkeit hat das meiste gar nicht funktioniert. Ich hatte es absolut nicht im Griff. Meine Frau war und ist in dieser Beziehung um Welten besser als ich. Und dann vergleichst du dich mit anderen Eltern und denkst, was bin ich nur für ein Vater? Oder das folgende Bild. Das ist an der Hexenlochmühle an der Schwarzwaldhochstraße. Jedenfalls waren meine Frau und ich dort mit dem Roller und wir haben zusammen Kaffee getrunken. Und dieses Bild könnte doch den Titel tragen, romantischer Schwarzwald mit der Liebe meines Lebens, oder? Und alle denken, wow, ist ja toll. Was ich nicht dazu schreiben würde, ist, dass wir kurze Zeit vorher eine kleine Meinungsverschiedenheit hatten. Nein, wir haben uns nicht gestritten, denn wir streiten nie. Wir haben immer nur intensive Gemeinschaft. Und wenn du nicht verheiratet bist, muss ich dir leider sagen, es ist halt nicht immer nur Highlight und der Himmel hängt nicht permanent voller Geigen, selbst im gemeinsamen Urlaub nicht. Und wenn du verheiratet bist, du musst nicht erst 38 Jahre lang verheiratet sein wie wir beide, dann kennst du das wahrscheinlich schon jetzt aus eigener Erfahrung. Ich sage jetzt nicht, dass wir alles und jedes posten sollen oder so irgendwie öffentlich machen sollen. Aber was ich sagen will ist, wir müssen aufpassen, mit was wir unser Leben so vergleichen. Es kochen doch alle bloß mit Wasser. Und die Suppe und der Tee wird meistens nicht so heiß getrunken, wie er gekocht worden ist. Wie oft vergleichen wir aber unseren Alltag der häufig ziemlich banal aussieht, der immer wieder auch von Versagen gekennzeichnet ist und versuchen, da wieder rauszukommen mit dem perfekten Bild, das wir so gerne abgeben würden. Und so sitzt du heute Morgen vielleicht hier und fühlst dich ganz klein. Fühlst dich wie dieser kleine Stein und denkst, na toll, wer bin ich schon? Aber schaut, ich möchte mit diesem Punkt jetzt nicht bewirken, dass du denkst, okay, die anderen sind wahrscheinlich schlechter als ich und das macht mich dann besser. Das wäre ja auch eine Taktik. Du machst die Leute erstmal runter, damit du dich besser fühlst. Aber ich glaube, Gott möchte uns heute Morgen sagen, du bist besser, als du denkst. Ja, so ist es. Du bist besser, als du denkst. Wenn du Mami mit kleinen Kindern bist und das Gefühl hast, dir fällt die Decke gleich auf den Kopf, du machst den Haushalt. Aber am Abend sieht's aus, als hätte keiner einen Handschlag gemacht, als hätte eine Bombe reingeschlagen. Niemand lobt dich, baut dich auf und du hast das Gefühl, mein ganzer Einsatz bringt überhaupt nichts. Keiner kapiert, was ich da alles mache. Ich sag dir, du bist besser, als du denkst. Oder vielleicht bist du selbstständig, Geschäftsmann, Geschäftsfrau. Du bist nicht berühmt, nicht der CEO einer großen Weltfirma. Über dich kann man keine Artikel in der Zeitschrift Capital lesen. Vielleicht kommst du gerade so irgendwie über die Runden. Richtig reich bist du bis jetzt jedenfalls auch noch nicht geworden. Aber weißt du was? Du bist besser, als du denkst. Du investierst alles, was du hast, in deine Firma. Kraft, Zeit, Ideen und so weiter. Und natürlich machst du nicht immer alles richtig. Da gibt's wahrscheinlich auch mal Versagen. Aber dann eben auch wieder Erfolg und Highlights. Und ich sag's dir nochmal. Du bist besser, als du denkst. Wenn du Pastor bist oder Bereichsleiter oder Hauskreisleiter, dann darf ich dir im Auftrag von Jesus heute Morgen sagen, du bist viel besser, als du denkst. Vergleich dich doch nicht mit anderen, bei denen viel mehr Leute zum Beispiel im Gottesdienst sitzen oder im Hauskreis drin sind und am Schluss vielleicht sogar noch die Hand heben. Wenn du alles gibst, was Gott in dich hineingelegt hat, dann ist das fantastisch, denn du bist besser, als du denkst. Sag doch einfach mal zu der Person links und rechts von dir, du bist besser, als du denkst. Und sag's bitte mit großer Überzeugung. Schaut, ich glaube, ein Knackpunkt ist der, dass wir oft nicht begreifen und uns erst recht nicht völlig darüber im Klaren sind, was Gott über uns denkt. Wir haben das zwar vorhin ein paar Mal gesungen, aber es ist uns oft gar nicht klar. Wenn wir wirklich wüssten, was Gott über uns denkt, dann würden wir unseren Alltag vermutlich ganz anders angehen. Ich habe manchmal so das Gefühl, wir stellen uns Gott als jemand vor, der unser Leben immer so ein bisschen leicht kritisch beäugt. Ne? So im Stil von, na ja, Qualifikation knapp bestanden, Schwierigkeitsgrad befriedigend, Haltungsnote 4, kommt so durch. Wie oft hast du das Gefühl, dass Gott dort oben im Himmel sitzt, wie so ein Punktrichter und denkt, oh, hoffentlich versemmelt das jetzt nicht wieder. Hoffentlich sagt er heute endlich mal die drei richtigen Worte zu seiner Frau. Und dabei ist Gott immer so ein bisschen leicht angespannt. Versteht ihr, was ich meine? Und eigentlich grundsätzlich auch immer ein bisschen enttäuscht. Hey Leute, ich glaube, wenn wir wirklich mal realisieren, wie und was Gott über uns denkt, starten wir ganz anders in unseren Alltag. Amen. Habt ihr schon mal was von Johannes dem Täufer gehört? Wem sagt das was? Okay. Er war der Wegbereiter für Jesus, indem er Menschen aufgerüttelt hat und auf das Kommen vom Sohn Gottes vorbereitet hat. Und er hat das dermaßen gut gemacht, dass er im Gefängnis gelandet ist. Dort sitzt er jetzt und hat so seine Zweifel. Und dann lesen wir Im Matthäus-Evangelium, das ist der erste Abschnitt vom zweiten Teil der Bibel, dem sogenannten Neuen Testament, da lesen wir folgenden Satz. Und es ist ein Satz, den Jesus über Johannes den Täufer sagt. Matthäus 11, Vers 11, wir lesen den ersten Teil. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Hammer, hä? Was für eine kraftvolle, was für eine fantastische Aussage. Also ich meine, wenn Jesus über dich sagen würde, hey, es hat noch keinen krasseren Typ gegeben als dich. Wäre doch was, oder? Boah. Aber wisst ihr was, das Problem mit dieser Aussage, von, was das Problem da ist? Johannes der Täufer hat das nie gehört. Nein, Jesus ist nicht vor ihn hingestanden und hat gesagt, also Johannes, echt super, du bist der Oberhammer. Johannes sitzt im Knast, hat viele Fragen, ist sich sogar ein bisschen unsicher in Bezug auf Jesus und schließlich wird er dort im Gefängnis geköpft. Aber Jesus hat über ihn gesagt, du bist der Größte, den es jemals gegeben hat. Ja, wenn du wüsstest, was Jesus wirklich über dich denkt. Wenn du wüsstest, wie es Gott in der Bibel sagt, dass du perfekt und wunderbar geschaffen bist. Du hast es vorhin vorgelesen. Dass du mit Hoheit und Ehre gekrönt bist. Und dass sich Gott alle Zeit über dich freut. Alle Zeit, selbst wenn du mal wieder was versenkst, oder? Ja, auch das steht so in der Bibel. Ist also eine göttliche Aussage über dich, dann ändert das doch die Perspektive, die du über dich selber hast, oder? Dann spielt es überhaupt keine Rolle mehr, was die anderen so meinen, sondern das, was Gott über dich denkt, das ist wichtig. Du, und übrigens, Gott sieht nicht nur deine Highlights, die du auf Facebook postest. Er sieht dein ganzes Leben mit deinen Licht- und mit deinen Schattenseiten. Und trotzdem sagt er genau diese Dinge über dich. Du bist mit das Beste, was ich jemals geschaffen habe. Du bist mir total gut gelungen. Du bist besser, als du denkst. Allerdings, als gute Deutsche, müssten wir jetzt so langsam anfangen, unsere Hand zu heben und sagen, also du Herbert, also danke für die Ermutigung, sicher gut gemeint, aber ist diese Aussage nicht ein bisschen gefährlich? Ich meine, wenn es dir dann irgendwann mal einfach auf in den Kopf steigt, oder? Vermutlich sind ja alle in den letzten 5 Minuten 3 Zentimeter gewachsen. Und wir Deutsche haben doch eine Angst, nämlich dass wir zu stolz werden. Schließlich gibt es ja da solche Erfahrungen aus dem letzten Jahrhundert, wo die ganze Welt am deutschen Wesen genesen sollte. Und deswegen haben wir auch keine Ermutigungskultur in Deutschland. Und ganz speziell hier im Schwabenland. Und weil wir Angst davor haben, dass wir damit nicht richtig umgehen können und stolz werden könnten, sagen wir lieber nichts. So nach dem Motto, et schumpfe, ich glaub genug. Dann haben wir wenigstens nichts falsch gemacht, denken wir. Und jetzt musst du gut zuhören, okay? Du bist besser, als du denkst, aber es geht viel weniger um dich, als du denkst. Die Bibelstelle in Matthäus 11,11, also dieser Vers, der geht nämlich noch weiter. Ich habe euch ja nur den ersten Teil vorgelesen und jetzt eine kleine Bemerkung, so unter uns als Gratistipp. Wenn ein Prediger nur die Hälfte von einem Vers vorliest, oder, dann heißt das, dass die zweite Hälfte gerade nicht zu seinem Punkt passt. Also nur so unter uns, gell? Gut, was steht jetzt in Matthäus 11, 11b auch noch? Lesen wir mal den gesamten Vers. Also, ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Hä? Ja, wie jetzt? Keine Ahnung, wie es dir dabei geht, aber für meine Ohren klingt das irgendwie nach einem Widerspruch. Jetzt habe ich euch doch 1/4 Stunde lang erklärt, dass ihr besser seid, als ihr denkt. Und jetzt sind plötzlich die Geringsten diejenigen, die größer sind als die Kleinen, die besser sind als, wer ist jetzt was? Ich glaube, der Punkt ist der, was uns bedeutend macht, ist die Gegenwart von Gott. Warum? Bei Gott ist Signifikanz wichtiger als Sichtbarkeit. Signifikanz ist ein Wort, das aus dem Lateinischen kommt und bedeutet Gewicht, Wichtigkeit, Bedeutsamkeit einer Sache. Und ich sage es deshalb nochmal. Für Gott ist Signifikanz schwerwiegender als Sichtbarkeit. Wir sind ja ganz stark auf Sichtbarkeit ausgerichtet. Danach streben wir für gewöhnlich. Warum? Sichtbarkeit kannst du gut vergleichen. Beispiel PS. Was, du hast nur 120 PS unter der Haube, Mann. Oder Titel, auch in der Gemeinde. Was, du bist nur ein ganz gewöhnliches Gemeindemitglied? Nicht wenigstens Leiter von einem Dienstbereich oder so? Sichtbarkeit, das sind Titel, Positionen, Zahlen und so weiter. Dinge, die wir Menschen brauchen, damit wir vergleichen können. So können wir uns irgendwie einordnen, kategorisieren, weil wir Sichtbarkeit ganz vorne auf dem Schirm haben. Wie groß, wie stark, wie viele, wie schnell und so weiter. Aber bei Gott funktioniert's wie so oft völlig anders. Für ihn ist Signifikanz, also das, was er durch dein Leben bewirken will, sehr viel wichtiger als Sichtbarkeit in den Augen dieser Welt. Darum kann Jesus auch sowas sagen. Denn es ist nicht wirklich um Johannes den Täufer gegangen und seinen Holy Land Baptist Ministry oder sowas. Es ging um Jesus. Johannes war der Wegbereiter für Jesus. Und so sagt er, dass es keinen größeren gegeben hat als ihn, weil er verstanden hatte, es geht nicht um die Sichtbarkeit, dass er selber groß rauskommt, sondern es geht darum, was Gott durch sein Leben bewirkt. Und ich finde, es ist fantastisch und gewaltig, was Gott durch diesen Johannes den Täufer gemacht hat. Es ist die Gegenwart von Gott, die dem Geringsten Signifikanz gibt. Und deshalb sage ich dir heute Morgen, du bist signifikanter, als du denkst. Vor 3 Jahren war ich zum ersten Mal in Israel, zusammen mit meiner lieben Frau. Und so haben wir eine Führung durch das Land bekommen. Und das hat mich ja wahnsinnig interessiert. Ich lese seit über 40 Jahren in der Bibel. Und so hatte ich immer wieder Bilder von den ganzen Orten vor meinen Augen, über die da berichtet wird. Und so habe ich gedacht, wow, voll krass, spitze. Jetzt bin ich persönlich hier und sehe die ganzen Orte mal in 3D. Ja? Zum Beispiel der Berg Moria, beziehungsweise Berg Zion. Der Berg des Herrn. Auf diesem Berg sollte Abraham seinen Sohn Isaak opfern. Wozu es dann aber nicht gekommen ist, die Insider wissen Bescheid. Auf diesem Berg hat Salomo den Tempel gebaut. Dieser Berg ist jetzt mitten in Jerusalem und politisch-religiös ziemlich stark umkämpft, der Tempelberg. Das ist der Berg, auf den Jesus zurückkommen wird, also der Berg des Herrn. Jetzt, wenn du so wie ich schon öfters mal in den Alpen unterwegs warst, dann hast du gewisse Vorstellungen von einem Berg. Ja, wir reden dann von Bergen so ab 2000 Meter Höhe aufwärts. Der muss mindestens schneebedeckt sein, vielleicht noch einen Gletscher haben. Also da müssen steile Felsen sein, so in etwa wie dieser da, das Matterhorn. Ja. Und unter dem Berg des Herrn, da stelle ich mir doch was ganz Besonderes vor. Das ist nicht irgendwie irgendein Berg, das ist der Berg schlechthin. Und sind wir mal ehrlich, der Berg Zion, ich habe euch ein Bild mitgebracht, ist bestenfalls ein kleiner Hügel, oder? Also ich möchte ja niemandem zu nahe treten. Ich liebe Israel und habe absoluten Respekt, aber der Berg Zion, naja. Ne? Und jetzt schaut mal, ist doch interessant, dass es in der Bibel heißt, die anderen Berge sind eifersüchtig auf den Berg Zion. Und das müssen wir jetzt doch mal miteinander lesen. Und zwar im Psalm 68, Vers 17. Du zerklüfteter Berg, warum blickst du so neidisch auf den Berg Zion, den Gott sich zu seinem Wohnsitz auserwählt hat? Ja, für immer wird der Herr dort wohnen. Merkst du was? Signifikanz ist wichtiger als Sichtbarkeit. Ja? Weißt du, Gott hat einfach diesen Berg ausgewählt. Gott interessiert sich dabei nicht dafür, wie hoch dieser Berg ist. Versteht ihr? Wir sind diejenigen, die sich für solche Dinge interessieren. Für uns ist interessant, wie viele 3000er wir innerhalb von einer Woche besteigen können. Und dann sind wir jemand, dann können wir ja auch was. Ne? Vor allen Dingen sind wir dann auch besser als der andere, der einen Berg weniger geschafft hat in dieser Woche. Aber für Gott sind solche Überlegungen völliger Quatsch. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Denn seine Gegenwart macht einen Berg oder diesen Berg des Herrn signifikant. Nicht der Berg an sich ist es, sondern dass Gott dort wohnt, dass er gegenwärtig ist und dass er dort was Gewaltiges getan hat schon und tun will. Weißt du, für mich ist es immer wieder ein Rätsel, warum Gott ausgerechnet mich ausgesucht hat, um in seinem Reich mitzubauen. Also, wer bin ich denn schon? Mein Leben ist doch völlig normal, in einem kleinen Kaff im Schwarzwald aufgewachsen, durchschnittliche Familie. Was habe ich nicht schon alles versemmelt? Warum ich? Warum denn du? Was macht unser Leben eigentlich signifikant? Und ich hoffe, dir ist bewusst, dass die gleiche Gegenwart Gottes, die auf dem Berg Zion ist, dass die in dir drin wohnt, wenn dein Leben Jesus gehört. Auf diesem Berg Zion stand mal der Tempel und dort wird er eines Tages wieder stehen. Als der Tempel eingeweiht wurde, kam die Gegenwart Gottes so stark, dass das greifbar war. Manche Leute hat es direkt umgehauen. Und die Bibel sagt über dich und über mich, 1. Korintherbrief 6, Vers 19, wo ist es? Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Seht ihr die Parallele? Du trägst jetzt diesen Tempel permanent mit dir rum. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Der Heilige Geist, also die Gegenwart Gottes höchstpersönlich, ist das, was dein Leben signifikant macht. Du bist nämlich signifikanter, als du denkst. Ja klar, das Sichtbare, das kann ich messen. Ich kann es mit anderen vergleichen. Aber die Signifikanz, das, was Gott durch dein und mein Leben bewirkt, das können wir häufig gar nicht sehen. Du betest vielleicht schon seit Jahren für eine bestimmte Situation und du siehst bis heute keine Veränderung. Hey, deine Gebete sind trotzdem signifikanter, als du denkst. Vor 4 Jahren war ich mal auf einer großen Pastorenkonferenz in Stuttgart. Und da gab es einen Aufruf, dass diejenigen Personen, die kürzlich die Diagnose Krebs bekommen haben, dass die die Hand heben sollen. Soweit ich mich erinnere, waren es mehrere Leute, die eine Hand gehoben haben. Ein Mann, der saß direkt neben mir, letzte Reihe ganz außen. Und er hat die Hand kurz gehoben. Dann wurden die direkten Sitznachbarn aufgefordert, für diese Personen zu beten. Scheinbar hatte außer mir niemand mitbekommen, dass der Mann da seine Hand gehoben hatte. Jedenfalls war ich der Einzige, der ihm die Hände aufgelegt hat und für ihn gebetet hat. 2 Jahre später, Frühjahr 2016, hat diese regelmäßige Pastorenkonferenz wieder in Stuttgart stattgefunden. Aber ich konnte nur eine einzige Veranstaltung besuchen aus zeitlichen Gründen. Als ich da so ins Foyer reinlaufe, kommt irgendjemand auf mich zu und fragt, kennst du mich noch? Nein. Vor 2 Jahren, da hatte ich die Diagnose bekommen, dass ich Krebs habe. Ich war damals mit dieser großen Not zu dieser Pastorenkonferenz gekommen und du hast für mich gebetet. Kurz darauf hatte ich einen Untersuchungstermin, bei dem nichts mehr gefunden wurde. Wow. Zwei Jahre später höre ich davon. Und ich konnte mich noch nicht mal mehr an diesen Mann erinnern. Aber weißt du was? Das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Verstehst du? Das hat mit dem zu tun, was Gott macht. Und ich bin jetzt glücklich, weil ich das ja jetzt weiß, weil ich das gehört habe. Aber wie viele Male hast du geglaubt, bist du gegangen, hast gebetet und du hast eben nicht gehört, was da anschließend passiert ist, was du ausgelöst hast. Also bleib dran. Du bist signifikanter, als du denkst. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte schließen, bei der es um den Petrus geht. Den kennen die meisten auch vom Lesen. Petrus war ja einer der 12 engsten Freunde von Jesus. 3 Jahre sind sie zusammen durchs Land gezogen. Petrus war so ein bisschen ein vorwitziger Typ, immer vorne dran, aber er war auch derjenige, der Jesus 3-mal verleugnet hat. Stell dir nur mal vor, der hätte das in Facebook gepostet. Noch bevor der Hahn gekräht hat, habe ich Jesus 3-mal verleugnet. 200 Likes innerhalb der ersten 2 Stunden. Aber natürlich nur von den Schriftgelehrten. Klar. Es ist also dieser Petrus, der eben nicht nur Highlights in seinem Leben hatte. Aber es ist auch dieser Petrus, zu dem Jesus Folgendes sagt. Matthäus 16, Vers 18. Ich sage dir, du bist Petrus. Eigentlich hat der Bursche ja ursprünglich Simon geheißen. Aber Jesus nennt ihn Petrus. Und Petrus bedeutet eigentlich? Kleiner Stein bedeutet Petrus. Kleiner Stein, Kieselstein. Hey, mein Freund, du bist ein kleiner Stein. Vielleicht hat sich der Petrus auch so gefühlt. Puh, nur ein Kieselstein. Aber dann geht es weiter, indem Jesus zu ihm sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes oder in anderen Übersetzungen die Macht der Hölle wird sie nicht besiegen können. Habt ihr das Bild? Beide Perspektiven. Auf der einen Seite ein Kieselstein. Und was sieht Jesus, wenn er den Petrus anschaut? Signifikanz. Ein Fels. Das ist übrigens genau das, was er sieht, wenn er dich heute Morgen anschaut. Kann sein, du fragst dich immer wieder, ja und ich? Wer bin ich schon? Was bewege ich denn schon? Kleiner Stein. Und Jesus sagt zu dir, du Fels. Er sagt, Gottes Gegenwart ist in dir und auf dir. Wenn du darin lebst und vorwärts gehst, wirst du Dinge bewegen, die du niemals glauben würdest, wenn ich sie dir heute sage. Erstens, du bist besser, als du denkst. Hör auf, dich zu vergleichen. Gott hat dich perfekt gemacht und er liebt dich ohne Ende. Wenn er dich noch einmal schaffen müsste, er würde nichts anders machen. Nichts, glaub mir. Denn er sagt über dich, dass du nach seinem Ebenbild geschaffen bist. Lange bevor deine Tage auf dieser Erde überhaupt angefangen haben, hatte er schon alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Na gut, bei mir ist es nicht ganz so viel. Das heißt, er hat dich genau so gewollt, mit genau deiner Gabenkombination. Gott hat nur positive Gedanken über dich. Das musst du wissen. Und zweitens, du bist signifikanter, als du denkst, weil der Heilige Geist in dir wohnt, wenn du zu Jesus gehörst. Und das bewirkt Dinge, die wir manchmal gar nicht sehen. Ich habe euch da vorne so 2 Eimerchen hingestellt, denn ich habe heute Morgen Steine mitgebracht. Und die will ich nicht wieder mit nach Hause nehmen. Die sind extra für dich. Ja? Sind übrigens keine Kraftsteine, dass wir uns da richtig verstehen. Ja? Nicht irgendwie mit irgendwelchen Energien, ihr wisst schon. Nicht, dass ich nachher als ihr Lehrer dastehe. Ne? Oh, der Herbert aus Denkendorf, der hat über Steine gepredigt, die so spezielle Kräfte und so. Nein, habe ich nicht. Ich habe euch die Steine mitgebracht als Symbol und ich möchte dich ermutigen, in den nächsten paar Minuten, wenn die Band dann spielt, nach vorne kommt, dass du nach vorne kommst und dir so einen Stein aus so einem Eimerchen rausholst. Kleine Bemerkung dazu, es kann sein, dass der ein bisschen feucht ist. Ich habe die nämlich vorher gewaschen, die waren total staubig. Dann habe ich die gewaschen, deswegen kann es sein, dass die noch nass sind. Also nicht erschrecken. Ja, da ist nicht eine Schnecke drüber gelatscht. Und vielleicht kannst du in den nächsten Wochen diesen Stein irgendwo so deponieren, dass du ihn, wo immer du bist, siehst. Du kannst ihn natürlich auch irgendwie in die Hosentasche stecken. Und vielleicht kommen in den nächsten Zeiten ja so Momente, in denen du denkst, wer bin ich schon, was kann ich schon bewegen? Dann nimmst du diesen Stein raus, schaust ihn an und denkst an das, was Jesus zum Petrus gesagt hat und was er auch heute Morgen zu dir sagt. Du bist ein Fels. Ich habe mich entschieden, mein Reich mit dir und durch dein Leben zu bauen. Ich erlaube dir nicht, schlechter über dich zu denken, als ich über dich denke. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich bin so froh, dass du uns heute Morgen einfach Mut machst und Dinge zusagst, die wir manchmal schier nicht glauben können, weil wir so auf Sichtbarkeit gepolt sind. Herr, nimm uns mal diesen Schleier weg und vor allen Dingen nimm uns dieses Vergleichsdenken weg, das uns überhaupt nirgendwo hingebracht hat. Nur Konkurrenzkampf und so viele Verletzungen sind daraus entstanden. Aber du hast einen ganz anderen Blick auf unser Leben. Du siehst uns als Stein, als Fels. Du siehst uns als diejenigen, in denen der Heilige Geist wohnt, als Tempel Gottes, wo die Gegenwart des Herrn mitten unter uns ist, ja sogar mitten in diesem kleinen, ganz gewöhnlichen Leben vom Herbert oder von anderen. Und du sagst, genau mit dir baue ich meine Gemeinde. Genau mit dir, so wie du bist, wie ich dich geschaffen habe, baue ich mein Reich. Und ich will, dass du dich einfügen lässt, wie ein Stein in dieses große Gebäude. Und wenn du denkst, du kannst dir nichts zutrauen, ich traue dir vieles zu. Nicht, weil du so ein Überflieger bist, so ein Megaman oder Superwoman, sondern weil ich in dir wohne. Weil die Gegenwart Gottes dein Leben verändert und Dinge durch dich bewirkt, von denen du nicht mal träumen kannst, weil du keinen blassen Schimmer hast, was ich vorhabe. Danke, Jesus, dass du uns unendlich lieb hast. Auch dann, wenn wir versagen, ja sogar dann, wenn wir sündigen. Und du hast Freude an uns. Wenn wir immer wieder zurückkommen und sagen, Herr, ich habe es mal wieder versemmelt. Tut mir so leid. Du sagst, kein Problem. Ich habe für deinen Bolzen schon längst bezahlt am Kreuz von Golgatha. Für deine Dummheiten, für dein Versagen. Komm, steh auf, kling dich wieder ein, geh mit mir weiter. Ich gebe dir die Kraft dazu, die weit über das hinausgeht, was du denkst, was du an Kräften hast. In dir wohnt die Kraft Gottes. Geh vorwärts, lass dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen. Ich brauche dich und ich gebrauche dich. Du bist mir wichtig.